RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Dimensions. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Sonntag, den 29. Oktober 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten, dann hören Sie Chronik der Woche, Vergangenheit und Gegenwart, ein Interview, dies und das und im Anschluss unser Programm Horrorbriefecke. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Nunu Nursia, Eki und Sekar. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, jetzt berichten wir die Nachrichten vom 29. Oktober 2017. Zuerst hören Sie die Schlagzeilen. Alle nichtstaatlichen Organisationen in Indonesien müssen auf die Staatsideologie Pancasila basieren. Der Flughafen Silangit wurde als internationaler Flughafen benannt. Minister für Kommunikation und Informatik ruft die Gesellschaften auf, um negative Informationen abzulehnen. Liebe Zuhörer, nun hören Sie die Nachrichten im Allgemeinen. Das indonesische Ministerium für Kommunikation und Informatik, ERMANET, dass alle nichtstaatlichen Organisationen in Indonesien auf die Staatsideologie Pancasila basieren sollten. Das sagte die Generaldirektorin für Information und öffentliche Kommunikation des sogenannten Ministeriums, Rosarita Niken Widiastuti, am 28. Oktober in Denpasar auf Bali einer öffentlichen Diskussion. Zu diesem Zweck arbeitet das Ministerium verschiedene Medien, Leiter der Religionsanhänger und Hochschulen zusammen, damit die Gesellschaften, die nicht staatlichen Organisationen, die auf Staatsideologie Pancasila basieren müssten, erfahren könnten. Dies gilt natürlich nach der Ratifizierung der Regierungsverordnung im Rechtswesen Nummer 2 von 2017 über nichtstaatliche Organisationen als Gesetz, erklärte Rosarita Niken Widiastuti weiter. Ich folge gäbe es zurzeit in Indonesien mehr als 350.000 staatliche Organisationen mit verschiedenen Zielen. Der Flughafen Silangit in Siborong-Borong, Nord-Tapanuli, Nord-Sumatra, wurde am 28. Oktober als internationaler Flughafen offiziell gleichzeitig mit der Gedenkfeier des Jugendalltages benannt. Diese Benennung wurde mit dem ersten Flug der Fluggesellschaft Garuda Indonesia GA-810 vom Flughafen Changi, Singapur nach Silangit bezeichnet. Bei dieser Benennung waren unter anderem der Koordinationsminister für Maritime Angelegenheiten Luhut Binsar Panjaitan, der Tourismusminister Arif Yahya und der Gouverneur Nord-Sumatra Tengku Eri Nuradi. Arif Yahya sagte dazu, dass der Toba See als eines der 10 Prioritätstouristenziele benannt worden sei. Der Minister setzt sich zum Ziel, 1 Million ausländischen Touristen im Jahre 2019 nach Nord-Sumatra zu erreichen. Durch den internationalen Flughafen direkt zum Toba See werde diese Touristenziel eines der besten Touristenziele auf der Welt sein, das die Wohlfahrt der Bevölkerung in Nordsumatra, vor allem im Umkreis der Tobasees, verbessert. Inzwischen sagte der Gouverneur von Nordsumatra, Tengku Eri Nuradi, dass Flughafen Silangit zum zweitgrößten internationalen Flughafen nach dem Flughafen Kuala Namu, Medan. Aufgrund des Ziels der Regierung in der Entwicklung der nationalen Tourismusindustrie sollen indonesischen Touristen Ziele entwickelt, die Infrastrukturen wie Flughafen und Häfen fördern. Dies diene dazu, ausländische Touristen anzulocken nach Indonesien, vor allem Nord-Sumatra zu besuchen, erklärte Minister Arief Yahya weiter. Die Gedenkfeier des Jungen Eidstages hat eine wichtige Bedeutung für den indonesischen Minister für Kommunikation und Informatik, Rudiantara. Dem Minister zufolge habe die heutige Generation einen großen Zugang, um Informationen und Nachrichten zu bekommen. Das sagte der Minister am 28. Oktober nach der Gedenkfeier des Jungen Eidstages im Präsidentenpalast Bogor in Westjava. Er führt fort, dass die Rolle der Social Media groß sei. Dafür soll sie positive Informationen geben und keinen negativen Inhalt verbreiten. Der Minister ruft alle Seiten auf, um die Entwicklung und Änderung zu befolgen, um sich weiter zu entwickeln. Vor, sagte Präsident Joko Widodo beim Dialog mit den Jugendlichen anlässlich des Jugendalltages, dass die Innovation der Technologie in der Ausbildung in Indonesien angewandt werden solle. Dadurch konnten die Jugendlichen lernen und die Lage der modernsten Technologie und den Inhalt der Information erfahren. Präsident Joko Widodo gab auch seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sich die Ausbildung in Indonesien bald ändern könnte, um die Jugend weiter zu entwickeln. Liebe Zuhörer des Team Indonesien, nun hören Sie das Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%. Das war die Nachrichten der STEAM Indonesien in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie nun Chronik der Woche. Am 23. Oktober trafen sich der indonesische Verteidigungsminister Riamizard Riacudu und der US-Verteidigungsminister James Mattis Oktober in Clark, den Philippinen. Dabei äußerte James Mattis die Bitte um Verzeihung angesichts der Ablehnung des Befehlshabers der indonesischen Streitkräfte Gatot Nurmantio zum Besuch der USA auf Einladung des Stableiters der integrierten Militärs der USA. Das Treffen zwischen den beiden Verteidigungsministern fand im Rahmen des Treffens der ASEAN-Verteidigungsminister ADMM in Philippinen statt. Am 24. Oktober hat der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla ein bilaterales Treffen mit seinen nigerianischen Amtskollegen Yemi Osinbajo im Flughafen Halim Perdana Kusuma, Jakarta, abgehalten. Dabei erörterten sie die Zusammenarbeit im Bereich der Investition und Familienplanung. Nach diesem Treffen sagte Vizepräsident Yusuf Kalla, dass 17 indonesische Unternehmen in der Nahrungs- und Medikamente- und Düngerindustrien in Nigeria investieren hätten. Am 24. Oktober ratifizierte das indonesische Parlament die Regierungsverordnung im Rechtswesen Perpu Nummer 2 von 2007 über eine staatliche Organisation, die vom Parlament als Gesetz bei der Plenarsitzung. Am 25. Oktober eröffnete der indonesische Präsident Joko Widodo im Präsidentenpalast Merdeka in Jakarta Landbesitzkonferenz zur Reform der Landbeherrschung Umweltverwaltung Indonesiens, die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft Siti Nurbaya sagte, die Reform der Landbeherrschung und Waldverwaltung diene dazu, die gerechte Entwicklung in Dörfern zu realisieren. Die Konferenz erörterte unter anderem die Bewältigung der gestapelten Struktur, die Benennung der Traditionwalde, Distribution der Bedeutung und der Rechte des Volkes im Schutzwaldgebiet und den Schutz der Traditionbevölkerung erörtert. Am 26. Oktober eröffnete der indonesische Präsident Joko Widodo in Jakarta die Nationalsitzung des Rates der indonesischen Buddhisten oder Walubi. Dabei sagte der Präsident, dass die Regierungsverordnung im Rechtswesen Perpu Nummer 2 von 2007 über eine staatliche Organisation, die vom Parlament als Gesetz bei der Planersitzung ratifiziert wurde, soll dazu dienen, die Einheit der Nation zu pflegen. Laut Joko Widodo werde die Ratifizierung dieser Perpu die Staatsideologie Pancasila vor der Störung der Zeiten, die sie ersetzen würden, schützen. Am 27. Oktober beendete der ehemalige japanische Ministerpräsident Yasuo Fukuda seinen indonesischen Besuch. Während seines indonesischen Besuches traf er den Vizepräsident Yusuf Kalla, um die Feier des 60. Jahrestages der indonesisch-japanisch-diplomatischen Beziehungen, die bilateralen Beziehungen, zu erörtern. Die japanische Botschaft in Jakarta und die indonesische Wissenschaftsagentur LIPI arbeiten im Rahmen der Feier des 50. ASEAN-Jahrestages und im Rahmen des 40. Jahrestages der Fukuda-Doktrin zusammen, um diese Fachkonferenz zu veranstalten. Am 27. Oktober sagte die Generaldirektorin für Information und öffentliche Kommunikation des indonesischen Ministeriums für Kommunikation und Informatik, Rosarita Niken Widyastuti, in den Pasar auf Bali, um über die negativen Inhalte in dem Cyberspace zu reagieren, habe dieses Ministerium 100.000 Websites blockiert. Die Regierung hatte den Beweis, dass diese Website die Falschmeldungen, die Volksverhetzung, Pornografie, die Inhalte gegen Vielfalt, die Volksstämme, Religion, Rassen und Gruppen in die Inhalte über den Radikalismus und Terrorismus verbreitet haben. Am 28. Oktober wurde den Flughafen Silangit in Siborongborong, Nord Tapanuli, Nord Sumatra, als internationaler Flughafen offiziell gleichzeitig mit der Gedenkfeier des Jungen Aidstages benannt. Diese Benennung wurde mit dem ersten Flug der Fluggesellschaft Garuda Indonesia GA-A10 vom Flughafen Changi, Singapura, nach Silangit bezeichnet. Bei dieser Benennung waren unter anderem der Koordinationsminister für Maritime Angelegenheiten Luhut Binsar Panjaitan, der Tourismusminister Arif Yahya und der Gouverneur Nord Sumatra Tengku Eri Nuradi. Arif Yahya sagte dazu, dass der Toba See als eines der 10 Prioritäts-Touristenziele benannt worden sei. Das war Chronik der Woche.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Team Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart von RRI World Service Voice of Indonesia. Wir beginnen mit den Ereignissen vom 29. Oktober 1948. Der Saf-Saf-Massaker ereignete sich am 29. Oktober 1948, als die israelischen Streitkräfte oder IDF die palästinensischen Gesellschaft festnahm, die aus der Region Galiläa im Norden Israels von Saf-Saf kommt. Die Dorfbewohner wurden nach Libanon, nach dem Saf-Saf-Massaker Im Oktober 1948, während des 1948 arabisch-israelischen Krieges mit dem Flugzeug befördert. Safsaf war der erste Dorf, das die Operation Hiram wurde. Sie hat nach IDF das Ziel, den Feind in den Tassen von Zentralgaliläa zu vernichten, die ganze Galiläa zu leiten und eine Verteidigungslinie an der nördlichen Grenze des Landes zu machen. Das Dorf wurde von zwei Panzerwagen angegriffen. Heftige Kämpfe ereigneten sich in der Nacht bis 7 Uhr am nächsten Morgen. 64 Dorfbewohner wurden von der IDF getötet. Manche Frauen wurden vermutlich vergewaltigt. Willkommen zu den Ereignissen am 29. Oktober 2005, der Explosion in Neu-Delhi. Am 29. Oktober 2005 trafen drei Explosionen auf die Stadt Neu-Delhi, Indien. Mindestens 59 Menschen wurden getötet und 200 andere Menschen, darunter auch einige Ausländer, sind verletzt. Die Bombardierung kam nur zwei Tage vor dem großen Fest im Hinduismus und Sikhismus Diwali und weniger als eine Woche vor dem islamischen Feiertag Eid Fitri. Diese Bomben wurden in zwei Märkten in Zentral- und Süd-Neu-Delhi und in der Nähe eines Bus in Govindpuri im südlichen Teil der Stadt explodiert. Ein Tag nachdem Premierminister Manmohan Singh Terroristen eine unbekannte Gruppe namens Islamische Inquilab Mahas, die ihren Anspruch über die Verantwortung für den Vorfall äußerte, beschuldigt hat. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 29. Oktober 2006, dem Weltschlaganfalltag. Jedes Jahr, der 29. Oktober wird als World Stroke Day, Weltschlaganfalltag, gefeiert. Der Weltschlaganfalltag wurde von der Weltschlaganfallorganisation WSO initiiert. Die eine Botschaft trägt, dass der Schlaganfall verhindert und geheilt werden kann. 2004 wurde der Schlaganfall-Weltkongress in Vancouver, Kanada, abgehalten. Während des Kongresses gab es eine Idee, um den Tag des Schlaganfalls zu benennen. Endlich schlossen sich am 29. Oktober 2006 die Weltschlaganfall-Föderation und die Internationale Schlaganfallgemeinschaft der Weltschlaganfallorganisation an, die der Hauptorganisator des Weltschlaganfalltages wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart der Stimme Indonesien, RRI World Service Voice of Indonesia in Jakarta.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörer, bei uns ist Österreichs in Indonesien, Helene Steinhäuser. Wir werden mit Ihnen ein Interview anlässlich des Nationalfeiertages am 26. Oktober machen. Wie geht es Ihnen?
Mir geht es sehr gut, danke schön.
Wir begrüßen die Feier des österreichischen Nationalfeiertages. Können wir jetzt das Interview mit Ihnen beginnen? Wie feiern die österreichischen Stadtbürger ihren Nationalfeiertag?
Der 26. Oktober ist der österreichische Nationalfeiertag und damit auch ein Feiertag in Österreich. Es ist ein Tag, an dem verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten nicht nur in der Hauptstadt Wien, sondern auch in den Bundesländern stattfinden. Es ist aber auch ein Tag der Familie, der als freier Tag genossen werden soll. Es gibt Aktivitäten im Bereich Kultur, im Bereich Sport. Es gibt Tag der offenen Tür in der Hauptstadt Wien mit der Öffnung des Parlaments, der Ministerien, des Bundeskanzleramts und auch der Hofburg, die der Sitz des Herrn Bundespräsidenten ist. Die Besucher haben freien Eintritt und können die Räumlichkeiten dort besichtigen und auch mit den Ministern sprechen. Es gibt auch im Bereich Kultur viele Museen, die einen Gratis-Eintritt zur Verfügung stellen, das Heeresgeschichtliche Museum, das Naturgeschichtliche Museum in Wien und viele andere ziehen viele Besucher an. Traditionell gibt es auch ein Konzert zum Nationalfeiertag am Vorabend des 26. Oktober, gespielt von den Wiener Symphonikern und geleitet von einem Gastdirigenten aus einem anderen Land. Und natürlich der sportliche Aspekt unter dem Motto Fit am Nationalfeiertag gibt es hunderte Veranstaltungen, Breitensportveranstaltungen landesweit. Die Leute gehen wandern oder laufen oder bergsteigen. Und natürlich in der Hauptstadt Wien gibt es die Leistungsshow des österreichischen Bundesheeres am Heldenplatz, wo die Bevölkerung einen Einblick bekommen kann in das Material, sei es Panzer, Hubschrauber oder ähnliche Fahrzeuge und natürlich auch die Informationen bekommen über die Kapazitäten des Bundesheeres beim Katastrophenschutz.
Also, wie sehen Sie die heutigen Beziehungen zwischen Österreich und Indonesien?
Zwischen Österreich und Indonesien sind die Beziehungen ausgezeichnet, würde ich sagen. Sie sind von einem großen gegenseitigen Respekt füreinander geprägt. Wir können in drei großen Bereichen Beziehungen feststellen. Erstens natürlich im Bereich Wirtschaft, Handel und Investitionen, dann im Bereich der Universitäten und des Studentenaustausches und auch im Bereich des interkulturellen Dialogs, interreligiösen interkulturellen Dialogs.
Und wie wichtig ist Indonesien als Partner für Österreich in der 63-jährigen Beziehung beider Länder?
Die Beziehungen sind sehr wichtig als Vorzeigeland für die gelebte friedliche Diversität und als Zentrum ASEANs spielt Indonesien eine enorm wichtige Rolle für Österreich. Der Austausch, wie ich schon sagte, besteht vor allem in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Als größte Volkswirtschaft Indonesiens liegt die wirtschaftliche Wichtigkeit auf der Hand. Aber als stark kulturell geprägtes Land ist es für uns natürlich auch die Entwicklung des kulturellen Lebens Indonesiens von Bedeutung. Das spielt sich natürlich vorwiegend in Jakarta, aber auch in Yogyakarta, Surabaya und Bandung ab, im Bereich Malerei und Musik. Und wir haben ein Memorandum of Understanding seit 2006 im Bereich der Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaft und Wissenschaft und Forschung und dieses unterstützt die Vernetzung der Universitäten. Es besteht eine rege Kooperation zwischen den österreichischen und indonesischen Universitäten durch das ASEA-UNINET.
Die Regierung von Präsident Obidoto und Vizepräsident Yusuf Kalla fokussiert sich zurzeit auf Infrastruktur und maritime Entwicklung. Wie groß ist das Interesse Österreichs daran?
Wir haben ein sehr großes Interesse natürlich an diesen Entwicklungen. Ein wichtiger Bereich des geschäftlichen Engagements österreichischer Firmen in Indonesien ist traditionell das Projektgeschäft, das sich vor allem auf den Aufbau von indonesischer Verkehrsinfrastruktur bezieht, aber auch auf Engagement im Elektrizitäts- und Umweltsektor. Wir haben einige weltführende Unternehmen in Österreich im Bereich erneuerbare Energien, die auch in Indonesien tätig sind, zum Beispiel Andritz Hydro oder auch andere erfolgreiche Unternehmen im Bereich Erzeugung von Viskose, South Pacific Viskose, aber auch im Gesundheitsbereich gibt es einige Unternehmen, die hier in Indonesien tätig sind.
Welche österreichischen Investitionen haben zurzeit Priorität und in welchen Bereichen arbeiten die Unternehmen in Indonesien?
Neben dem Bereich Verkehrsinfrastruktur und dem Bereich Elektrizität und Umwelt gibt es, wie gesagt, auch im Gesundheitssektor wichtige Geschäftsbeziehungen, hochwertige medizinische Geräte und Einrichtungen. Aber es existieren auch Marktchancen für andere Produkte und Dienstleistungen im Bereich Maschinen, Kunststoff, Metallbearbeitung, Nahrungsmittelmaschinen. Insgesamt haben wir ein Handelsvolumen im vergangenen Jahr von fast 500 Millionen Euro und Investitionen fast von einer Milliarde Euro in Indonesien feststellen können.
Angesichts des dritten bilateralen Beratungsforums in Wien am 16. Februar dieses Jahres haben Indonesien und Österreich viel Übereinstimmung erreicht. Welche Bereiche hat Österreich umgesetzt?
Österreich und Indonesien arbeiten eng zusammen im Bereich der Vereinten Nationen und bei anderen multilateralen Foren. Daher waren Gespräche einerseits über Peacekeeping-Aktivitäten und über Abrüstung ein Thema, auch gegenseitige Unterstützung bei Kandidaturen in internationalen Organisationen. Weitere Gesprächsthemen war die Terrorismusbekämpfung, denn das ist heute ein globales Problem. Radikalisierungsprävention verfolgen beide Länder und wir haben in diesem Bereich ähnliche Interessen. Und die Bedeutung des interreligiösen Dialogs als geeignetes Forum zur Entwicklung von Maßnahmen zur Deradikalisierung und Extremismusbekämpfung.
Wie können Indonesien und Österreich Ihrer Meinung nach die Handels- und Kulturzusammenarbeit stärken?
Es gibt eine Vielzahl von Projekten und Aktivitäten, die gemeinsam durchgeführt werden. Die Botschaft unterstützt in erster Linie Veranstaltungen im Bereich Musik, aber auch im Bereich Film. Wir haben zum Beispiel mitgemacht beim Projekt Micro Galleries in Jakarta, wo jugendliche Einwohner im Kampung Kecil gemeinsam mit Österreichern versuchten, das Dorf durch Kunstgestaltung zu verschönern. Im Bereich klassischer Musik gibt es das Nusantara Symphony Orchestra, geleitet von einem ehemaligen Alumni in Österreich, Avi Priatner. Wir sind in moderner Musik aktiv und nehmen teil zum Beispiel am Java Jazz Festival. Und natürlich, wie schon erwähnt, die intensive Kooperation mit den Universitäten im Rahmen von ASEA Uninet. Insgesamt sind wir froh, dass wir fast 200 Studenten, indonesische Studenten an österreichischen Universitäten inskribiert sind.
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in Ihrer Arbeit in Indonesien?
Alle Leute sprechen mich als erstes auf den Verkehr an, der sicher eine Herausforderung ist. Und dann natürlich in zweiter Linie das Klima, das für uns Europäer teilweise schwierig ist. Doch ein weiterer Punkt ist vielleicht die indonesische Bürokratie, die teilweise sehr kompliziert ist, aber es gelingt uns immer noch, Lösungen zu finden. Diversität des Landes ist sicherlich auch eine Herausforderung und gleichzeitig aber eine Bereicherung und das macht das wunderschöne Indonesien aus.
Haben Sie einen besonderen Hinweis für die österreichischen Stadtbürger in Indonesien?
Ich würde sagen, die Österreicher, die hier leben, es sind circa 300, soweit wir wissen, haben aus gutem Grund dieses Land als ihren Wohnsitz gewählt, entweder aus geschäftlichen Gründen oder auch aus privaten Gründen. Und ich kann sie voll verstehen. Ich möchte gerne Ihnen danken dafür, dass Sie zu dem Bild, das Österreich hier genießt, beigetragen haben. Sie sind quasi das Aushängeschild Österreichs und sozusagen auch Botschafter des Landes. Und wie gesagt, vielen Dank dafür, dass wir so gut hier angesehen sind, dank Ihrer Aktivitäten in Indonesien.
Wollen Sie zu unseren Fragen noch etwas hinzufügen?
Ich hoffe, dass ich noch viel in Indonesien reisen kann. Ich habe versucht, einiges zu sehen in diesem einen Jahr, wo ich hier war. Aber ich glaube, so wie jetzt jemand gesagt hat, wenn man von den bewohnten Inseln, die es gibt, über 6.000 oder mehr, jede Insel nur einen Tag besichtigen würde, dann würde man 25 Jahre dafür brauchen. Also ich glaube, so viel Zeit habe ich nicht. Ich habe nur noch 3 weitere Jahre hier, aber ich möchte so viel wie möglich von diesem wunderschönen Land kennenlernen. Danke.
Also, wir bedanken uns bei Ihnen für das Interview.
Dankeschön.
Liebe Zuhörer, das war unser Interview mit der österreichischen Botschafterin in Indonesien, Helene Steinhäuser.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm des UNDAS mit dem Thema Zwei indonesische Flughäfen erhalten Weltauszeichnungen. Liebe Hörer, es gibt eine stolze Nachricht für zwei indonesische Flughäfen, nämlich der Igusti Ngurah Rai Flughafen Bali und der Sultan Hasanuddin Flughafen Makassar den Reno Milton Weltpreis erhalten haben. Die Airport Service Quality oder ASQ Award 2017 von Airport Council International oder ACI haben den Flughafen Igusti Ngurah Rai Bali als den dritten World Best Flughafen 2016 und der Flughafen Sultan Hasanuddin Makassar als der Flughafen mit der größten Verbesserung im asiatisch-pazifischen Raum 2016 gekrönt. Laut Danang S. Baskoro, Präsident von PT Angkasa Pura 1, der Flughafenverwaltungsfirma, ist diese Auszeichnung ein Beweis für die harte Arbeit von Angkasa Pura 1, um den Service für die Flughafenkunden zu verbessern. Liebe Hörer, PT Angkasa Pura 1 Vodafone 17. bis 18. Oktober 2017 in Mauritius, Afrika auf der feierlichen Veranstaltung 27. Flughafenrat Internationale Afrika oder Welt Jahrestagung und Ausstellung ausgezeichnet. Igusti Ngurah Rai Flughafen Bali hat im vergangenen Jahr den Preis als drittbester Flughafen der Welt mit 15 bis 25 Millionen Passagieren pro Jahr erfolgreich gewonnen. der mittlere Flughafen Sultan Hasanuddin Makassar wurde 2016 zum am weitesten entwickelten Flughafen in der Region Asien-Pazifik gewählt. Liebe Zuhörer, die Auszeichnung Airport Service Quality ist das einzige globale Benchmarking-Programm zur Messung des Passagierenzufriedenheit am Flughafen. Die ASQ-Umfrage wurde von Airport Council International, einer Flughafenorganisation in Montreal, Kanada, durchgeführt. Jedes Jahr interviewt das Programm 600.000 Flughafennutzer in 81 weltweiten Ländern. Liebe Zuhörer, das war dies und das. Morgen treffen wir uns wieder mit anderen interessanten Themen des Programms. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörer und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbriefecke. In diesem Programm möchten wir Ihnen einige E-Mails und einen Brief unseres Zuhörer beantworten. Das Manuskript wird von Frau Nunung Nursiah verbreitet und von mir Egi
und mir Sulaiman
vorgelesen. Wir wollen heute am Sonntag, den 29. Oktober 2017, auf die E-Mails von Frau Anna Seiser und Herrn Bernd Seiser aus Ottenau und dann von Herrn Volker Wilsrey aus Dilligen, Saar, Herrn Dieter Wolf aus Hammelburg und Herrn Dieter Leupold aus Leipzig angehen. Hallo, wir grüßen Sie. Wir hoffen, dass Sie unsere Sendung mit großem Interesse folgen können. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre nette E-Mails. Wir würden uns noch über weitere Berichte zu unserer Sendung freuen. Sie können uns im Radio auf der Frequenz 9.25 kHz oder als Livestream auf www.vi.co.id sowie auf Android über RRI World Service hören.
Liebe Zuhörer des Team Indonesians, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Post an unsere Adresse Voice of Indonesia, Jalan Merdeka Barat, 4 Bins Funs, Jakarta, Indonesia, schicken könnten. Bitte verwenden Sie nicht die Adresse der PO Box 1157, denn diese kommt bei uns immer sehr verzögert an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Interessant, oder? Hallo Zuhörer der Stimme Indonesien. Wie geht es Ihnen alle? Danke für Ihre Treue, unsere Sendungen zuzuhören. So, senden wir uns Briefe oder E-Mail bitte. Wir möchten Ihre Kommentare über unsere Sendungen gerne wissen, was Sie von uns dazu haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer am Sonntag werden einige schöne Lieder während des Hörerbriefecke-Programmes Sie begleiten. Heute möchten wir Ihnen die Bandgruppe Naiv vorstellen. Diese Bandgruppe wurde im Jahre 1995 gegründet. Nun hören Sie das erste Lied von Naiv mit dem Titel Uang oder auf Deutsch Geld zu. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Liebe Hörer der Stimme Indonesien, wir möchten zuerst die E-Mail von Frau Anna Seiser vorlesen. Hallo Frau Anna Seiser, wie geht es Ihnen? Hoffentlich geht es Ihnen gut. Am 23. Oktober schickte Frau Anna Seiser uns die E-Mail zu, in der der Empfangbrief von unserer Sendung am 15. Oktober 2017 steht. Frau Anna Seiser schrieb uns wie folgt: Am 15. Oktober 2017 hörte ich eure deutschsprachige Sendung von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC mit dem Internetradio mit Sinpo 55555, da auf 925 kHz leider kein Empfang war. Wir empfingen in dieser Woche auf die E-Mail von Herrn Ben Seiser. Hallo Herr Seiser, wie geht es Ihnen? Hoffentlich geht es Ihnen gut. Herr Ben Seiser schickte unsere Kollegin Frau Nunung Nursia seinen Geburtstaggruß zu. Danke, Herr Seiser. Das ist sehr nett. Herr Seiser sendete uns auch den Empfangbrief von unserer Sendung am 22. Oktober 2017. In seinen E-Mails am 23. Oktober 2017 schrieb Herr Seiser wie folgt: Am 22. Oktober 2017 hörte ich eure deutschsprachige Sendung von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC auf 925 kHz mit Sinpo 24232. Immer wieder kommt es vor, dass es auf 925 kHz keinen Empfang gibt. So konnte ich bis diesen Monat um 18 UTC nur am 4. Oktober, leider in Fremdsprache, und am 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 22. Oktober die deutsche Sendung empfangen. Auf der Internetseite dauert es viel zu lange, bis die deutsche Sendung angeboten wird. Bei vielen deutschsprachigen Redaktionen ist die Sendung sogar schon von Beginn der kurzfristigen Sendezeit abrufbar oder zumindest zeitgleich, aber dass es fast eine Woche dauert, bis eine deutschsprachige Sendung im Internet nachträglich abrufbar ist. So lange dauert es nur bei RRI. Ich hatte dieses Thema schon bei meinem Besuch 2014 in Jakarta angesprochen und mit wenigen Ausnahmen wurden die Sendungen leider nicht zeitnah bereitgestellt.
Herr Seiser, wegen des technischen Problems können wir unsere Sendungen auf der Internetseite nicht pünktlich und sogar sehr zu spät aufladen. Einige Computer, wie der Computer von Frau Pudzi, sind kaputt. Vielleicht ist es besser, wenn wir zu Hause arbeiten, oder? Frau Anne Seiser und Herr Ben Seiser, danke schön für Ihre E-Mails. Nun spielen wir wieder für Sie ein schönes Lied von der Band Naiv mit dem Titel Tujuh Bidadari oder auf Deutsch Sieben Engel.
Gute Unterhaltung!
Sungguh terjadi bagaikan mimpi. Lihat, aku terpikat pada seorang dewi. Bagaimana caranya dapatkan dia? Ku manusia biasa. Suatu darinya selendang sutra miliknya itulah hatinya kulihat aku terpikat ku yakin kau ku dapat inilah kisah cinta aku dan dia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun grüßen wir Herrn Dietmar Wolf aus Hammelburg, Deutschland. Hallo, Herr Dietmar Wolf, wie geht es Ihnen? Dankeschön für deine E-Mail. Ich möchte jetzt die E-Mail von Herrn Dietmar Wolf am 23. Oktober verlesen. Wie folgt, eigentlich wollte ich ja einen Empfangsbrief senden, aber der Empfang war leider sehr, sehr, sehr schlecht. Sinpo 11111. Man könnte hören, dass gesendet würde, aber man könnte nichts verstehen. Habe bereits eine Rundmail einer höherer Freunde gestartet. Vielleicht hat ja jemand eine Aufnahme. Auf eurer Homepage sind leider nur die Sendungen bis zum 20. Oktober. Wäre es nicht möglich, dass die Sendungen aktueller auf der Homepage platziert werden? Nach Möglichkeit gleich nach der Sendung? Ich werde auf alle Fälle noch versuchen, den Livestream um 22 UTC mit dem Tablet aufzunehmen. Sollte das funktionieren, gibt es noch einen Empfangsbericht. Herr Wolf, wir haben in fast 2 Monaten seriöse technische Probleme. Einige Computer werden von Ransomware-Virus angesteckt. Aber danke schön für Ihre Kritik und Aufmerksamkeit. Wir werden mit Ach und Krach versuchen, dieses Problem zu lösen. Ah, das ist ein Klischee.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, nun hören Sie noch ein anderes Lied, das von Ben Naiv gesungen wird, mit dem Titel Benci untuk Mencinta oder auf Deutsch Hassen aber Lieben. Viel Spaß beim Zuhören!
Thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende unseres Hörerbrief-Ecke-Programms werden wir Herr Volker Wilsrey aus Dillingensaal grüßen. Hallo, Herr Wilsrey, wie geht es Ihnen? Herr Wilsrey hat uns am 17. Oktober 2017 durch seine E-Mail die schönen Bilder von Ice Festival in Nordchina und dann am 23. Oktober 2017 die Empfangsberichte von unseren Sendungen am 10., 15., 16., 18. und 22. Oktober 2017 zugeschickt. Herr Wilsrey hat über unsere Homepage de.vi.co.id unsere Endungen zugehört. Wir möchten Herr Dieter Leupold aus Leipzig aufgrüßen. Hallo Herr Dieter Leupold, wie geht es Ihnen? Danke für den Audio-Mitschritt, den Sie am 24. Oktober 2017 durch E-Mail geschickt haben. Und dann, am 27. Oktober 2017, sendete Herr Dieter Leupold uns den Zeitungsanhang LVZ über eine Explosion in einer Feuerwerkfabrik. Herr Dieter Leupold schrieb auch: Heute mal wieder einige Zeilen an die deutsche Redaktion von Radio Republik Indonesien, German Redaktion. Der kurzwelle Empfang gestern Abend am Donnerstag, dem 26. Oktober 2017, war schwach, aber noch verständlich aufzunehmen auf 9,25 kHz.
Herr Wilsrey und Herr Dieter Leupold, danke schön für Ihre E-Mails. Zum Ende unseres Hörerbrief-Ecke-Programm präsentieren wir Ihnen noch ein Lied von Ben Naif mit dem Titel Air dan Api oder auf Deutsch Wasser und Feuer. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, das war unser Programm Hörerbriefecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm. Auf Wiederhören!
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia. VOI Indonesia.